Es ist sehr, sehr gut, hier mit euch allen zu sein, euch zu sehen. Ganz viele Gesichter, die ich kenne und viele neue auch. Ich möchte euch Grüße mitbringen, zuerst von der First Scots Presbyterian Church in Beaufort, South Carolina. Dort dürfen meine Frau und ich Gott dienen, seit der Zeit, die wir hier in Stuttgart waren. Danke sehr, Bruder Nick, für deinen treuen Dienst hier. Und auch für den viel Bereicherung, die ihr alle tut, für diese Gemeinde und das Leben dieser Kirche. Diese Kirche ist sehr, sehr, es liegt mir sehr am Herzen und auch Hillary. Ich möchte heute was aus dem Brief an die Epheser machen. Wir werden auf Epheser 4 die ersten drei Verse uns anschauen. Epheser 4, Verse 1 bis 3. Hört zu, weil das ist das wahre Wort Gottes. Ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Und das ist die Lesung von Gottes Wort. Lasst uns miteinander beten. Unser Vater, wenn wir jetzt kommen zu deinem Dienst des Wortes Gottes, unser Gebet ist es, dass du uns alle segnest und dass dein Wort ausgeht, nicht nur in dem Wort, sondern auch in Kraft, dass der Heilige Geist sein Amt ausführt zu unserem Guten. Wir bitten es im Namen von Jesus. Amen.
Kannst du mir ein bisschen lauter machen, bitte?
In vielen Bereichen, in denen wir studieren, egal was wir studieren, ob wir es abgeschlossen haben oder vielleicht uns erst darauf vorbereiten zu studieren, wenn ihr etwas studiert, wenn zum Beispiel Musik, das ist das, was ich studiert habe, als ich angefangen habe zu studieren, da gibt es viele verschiedene Disziplinen, die man sich aussuchen kann. Zum Beispiel, wenn du Musik schreiben möchtest, die andere ausführen, dann kannst du Komposition studieren. Wenn du ein Musiklehrer sein möchtest, dann kannst du dich auf Musikerziehung spezialisieren. Oder du kannst Musiktheorie studieren als ein Hauptfach oder Musikgeschichte. Wenn das die Bereiche sind, die dich interessieren. Aber wenn du der sein willst, der auf der Bühne steht und davon leben möchtest, dass du Musik spielst, dann musst du Musik-Performance also studieren. Dann musst du Musik, das Instrument als Hauptfach studieren. Ich nenne das sozusagen angewandte Musik. Du lernst nicht nur die Theorie, nicht nur irgendwas zu komponieren, sondern du stellst dich nach vorne auf die Bühne und wendest es an. Angewandte Musik. Das ist das, was ich studiert habe. Und ich möchte euch heute Morgen ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes weitergeben, weil sie zu uns sprechen über den angewandten Glauben. Wenn du findest, die Briefe von dem Apostel Paulus liest, wenn du die Briefe liest, dann haben sie eigentlich meistens eine bestimmte Struktur, nämlich dass er am Anfang des Briefes sich fokussiert hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich auf Lehre. Was glaubst du? Was lehrt dich Gottes Wort? Was will dir der Heilige Geist beibringen? Und dann irgendwann im Brief gibt es einen Wechsel in dem, was sein Hauptpunkt ist. Und der Hauptpunkt wechselt dann meistens auf das Praktische. Auf diesen angewandten Glauben. Man sieht es ganz deutlich in dem Brief an die Römer, wo die Kapitel 1 bis 11 hauptsächlich Lehre enthalten. Und dann in Kapitel 12 sagt Paulus, jetzt beginnt er zu erklären, all diese Dinge, die wir glauben und lehren, so kannst du sie leben. Weil diese Dinge wahr sind, musst du jetzt so leben. Er wechselt also von der Theorie zur Praxis, von der Lehre zur Anwendung. Angewandter Glaube. Und in dem Brief an die Epheser passiert dieser Wechsel genau an dieser Stelle hier. Mit Kapitel 4 fängt dieser Abschnitt des angewandten Glaubens an. Was lehrt uns dieser Abschnitt? Und lehrt uns weiterhin, wenn wir auch weiter im Epheserbrief vorangehen. Er lehrt, dass Christen herausgerufen sind, um ein heiliges Volk zu sein. Wir müssen Einheit und Reinheit zeigen. Wir sind ein Volk, deswegen müssen wir Einheit herausstellen. Wir sind ein heiliges Volk, deswegen müssen wir Reinheit herausstellen. Wenn ihr mitschreiben wollt und vorher schon wissen wollt, was der Prediger über was er reden wird, der erste Punkt ist, dass wir würdig wandeln sollen. Zweitens, dass wir miteinander auskommen sollen. Und drittens, dass wir Frieden halten sollen. Würdig wandeln, miteinander auskommen, Frieden halten. Wenn Paulus jetzt hier anfängt mit würdig wandeln, dann macht er das nicht als so eine nette Idee, als irgendeinen Vorschlag, den wir mal machen könnten, sondern es ist ein Befehl. Es ist der christliche Auftrag. Es ist nicht optional. Dieser Aspekt des Sexes kommt in den deutschen Bibeln besser heraus als in den englischen, weil in den englischen, die ich euch gerade vorgelesen habe, da sagt er, ich ermahne euch. Dieses Wort urge, das er da im Englischen benutzt, das kommt nicht am Anfang des Satzes vor. Aber im Griechischen schon. In dem griechischen Text ist es dieses ich ermahne euch, ist das erste Wort. Und in den englischen Bibeln ist es meistens nicht. Aber dieser Imperativ, diese Aufforderung steht in den meisten deutschen Bibeln, die er sich angeschaut hat, am Anfang. In meiner auch. Ich ermahne euch. Das gibt einen besonderen Schwerpunkt. Zeigt, wie wichtig es ist. Ich ermahne euch, sagt Paulus. Und dieses selbe Wort, nur um ihm zu zeigen, welche Kraft es hat, das gibt es auch noch an anderen Stellen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 27, wo Paulus auf dem Schiff ist und das Schiff war in einem fürchterlichen Sturm auf dem Meer und die Menschen auf dem Schiff hatten für 2 Wochen nichts zu essen. Und da sagt Paulus zu ihnen in diesem Moment, benutzt genau dieses Wort, wenn er ihnen sagt, deshalb ermahne ich euch, Nahrung zu euch zu nehmen. Oder Petrus, wenn er in 1. Petrus Kapitel 2 in Vers 11 sagt, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind, die euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten. Diese Ernsthaftigkeit und diese Bitte, die mit dem Herzen, ganzen Herzen gefühlt wird, die Petrus gefühlt hat oder die Paulus dort auf dem Schiff sagt, das ist dieselbe Kraft, die, wie Paulus hier jetzt sagt, in unserem Text, ich ermahne euch nun. Ich ermahne euch nun, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Entschuldigung, diese kleine Bibel, die ich hier mitgebracht habe, die bleibt nicht offen. Deswegen muss ich immer wieder so ein bisschen hin und her blättern. Ihr seht es, wie wichtig das ist, jetzt schon. Und das Zweite, woran man sehen kann, wie wichtig das ist, Paulus nennt sich selbst hier den Gefangenen des Herrn. Er sagt diesen Befehl als einen Gefangener des Herrn. Das gibt dem, was er sagt, mehr Gewicht. Weil er es als einer tut, der im Gefängnis ist, um des Evangeliums willen. Habt ihr, wenn ihr Paulus gelesen habt oder die Apostelgeschichte, dass wenn Paulus für das Evangelium gedient hat und dann im Gefängnis war, dass er es je bereut hat, dass er Christus Sklave war? Nein, ich habe das nie erlebt. Paulus hat es nie bereut, ein Sklave von Christus zu sein oder im Gefängnis zu sein. Und das ist sehr, sehr bedeutsam. Stellt euch einmal vor, ein Mann, der im Gefängnis ist, der schuldig ist und im Gefängnis jetzt sitzt. Und eine Strafe im Gefängnis absitzt wegen der Schuld, die er getan hat. Und dann kommt der Sohn, ein Sohn oder jemand, der ihm nahesteht und der ihn besucht, könnt ihr euch dann vorstellen, dass er ihm sagt, ich ermahne dich nun, dass du nicht das tust, was ich getan habe. Lebe nicht den Weg, den ich gelebt habe. Ich möchte nicht, dass du das erlebst, was ich erlebe. Ich denke, ich würde das tun, wenn ich irgendwie mein Leben versaut hätte und im Gefängnis sitzen würde, dann würde ich meinen Sohn anflehen, dass er nicht das tut, was ich tue. Dass er nicht sein Leben auch so kaputt macht. Aber Paulus sagt es nicht. Er sitzt im Gefängnis und sagt, Christus ist es wert. Er schreibt dieser ephesischen Kirche und sagt, ja, ich sitze im Gefängnis und es ist würdig. Christus ist würdig, dass ich hier sitze. Und deswegen ermahne ich euch, dass ihr würdig wandelt. Was heißt es, in einem würdig zu wandeln? Das bedeutet nicht, dass man einfach einen Fuß vor den anderen setzt. Er benutzt es mehrmals in dem Brief an die Epheser. Wenn ihr eure Bibeln aufhabt, dann könnt ihr zum Beispiel Kapitel 4, Vers 17 sehen. 4, Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes. Was sagt er? Er sagt, lebt nicht wie ein Heide, wie einer von den Nationen. Verhaltet euch nicht so wie einer aus den Nationen. Oder 5, Vers 2. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Dein Lebensstil, die Art und Weise, wie du lebst, das ist gemeint mit diesem Wort wandeln. Und deswegen sagt er hier zu uns, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Euer Wandel ist eine Ausstellung deines Charakters. Dein Wandel zeigt der Welt, wer du bist. Was ist dein Charakter? Dein Charakter ist das, was du tust, wenn niemand zuschaut. Wo gehst du hin? Im Internet. Wenn du weißt, dass du deinen Verlauf löschen kannst. Damit hat Charakter zu tun. Dein Charakter zeigt, was du tust, wenn du denkst, dass deine Eltern nicht sehen, was du tun kannst. Das zeigt deinen Charakter. Und Paulus sagt, lasst euer Charakter ein solcher sein, dass es ausstellen, lasst euren Charakter so sein, wie euer Charakter sein sollte für jemand, der berufen ist. Würdig was? Würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Jetzt reden wir über die Berufung. Da gibt es viel, was wir drüber sagen könnten. Wir könnten viele, viele Sachen sagen. Ich möchte vier Aspekte zeigen von dieser Berufung, die du und ich haben. Weil wir berufen worden sind durch Christus. Erstens, wir wurden berufen zu der Hoffnung der Herrlichkeit, Und wieder in Epheser, Kapitel 1, Vers 18. Paulus betet an dieser Stelle für seine Leser, dass ihre Augen erleuchtet werden. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ihr seid berufen zu einer Hoffnung, zu seiner Herrlichkeit. Wir sollen die Verheißungen der Berufung erben. Wusstest du das, dass du als Christ ein Erbe von einer ewigen Herrlichkeit bist? Das ist dein Erbe. Wenn ich sterbe, wenn meine Frau und ich beide sterben, dann habe ich zwei Söhne, die alles erben, was auch immer wir beide hinterlassen. Wir sind keine reichen Menschen. Aber dein Erbe ist eine ewige Herrlichkeit. Und Jesus hat das für dich erkauft. Dafür bist du berufen. Du bist berufen für diese Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist berufen, Gottes Kind zu sein. Kind Gottes zu sein, er sagt es in dem ersten Kapitel auch, in Vers 5, dass wir die Sohnschaft haben, dass wir seine Söhne sind und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist unsere Berufung. Wir waren tot in unseren Sünden und Vergehungen, aber er hat uns lebendig gemacht. Wir waren Kinder des Teufels, aber Gott hat uns herausgerettet und in seine Familie aufgenommen, hat uns seine Söhne und Töchter gemacht. Wir sind berufen zu dieser Hoffnung auf die Heiligkeit. Wir sind berufen als Gottes Kinder. Wir sind berufen zur Heiligkeit. Und das ist auch die Stelle, wo dann unser Wandel mit wieder reinkommt. Wie leben wir heiliges Leben? Ein heiliges Leben, also im Gegensatz zu Unreinheit. 1. Thessalonicher 4, Vers 7 sagt, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligkeit. Wir sind nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligkeit. Und wir sind berufen, um Gottes Heiligkeit zu imitieren. Wir sollen heilig sein, weil er heilig ist, in 1. Petrus 1, Vers 15. Das sind die Dinge, zu denen wir berufen sind. Wir sind, weil wir zu diesen Dingen berufen sind, sollen wir auch würdig wandeln für diese Dinge. Ich möchte eine Sache klar machen. Ich wurde nicht berufen und auch du nicht, weil wir so heilig waren, so würdig waren. Es ist nicht, dass irgendwas in uns ist, das Gott attraktiv finde oder irgendwie ganz nett oder errettbar, sondern wir sind berufen, weil er es getan hat. Wir wurden nicht berufen, weil wir würdig waren. Die ersten Verse von Epheser 2 waren, dass wir tot waren in unseren Vergehungen und Sünden, in denen wir einst wandelten. Wir wurden nicht berufen, weil wir würdig waren, aber stattdessen sollen wir würdig wandeln, weil wir berufen wurden. Er hat uns neues Leben gegeben. Er hat uns zu neuen Kreaturen gemacht. Wie sieht es jetzt aus, würdig zu wandeln? Was bedeutet es? Wenn wir jetzt in Epheser 4 stehen, dann alles, was danach steht, in Kapitel 4 bis 6, ist eine Ausführung darüber, wie es aussieht, wenn wir ein Christ in der Welt lebt, was es bedeutet, würdig zu wandeln. Wie wir als ein Christ, als ein Vater, als ein Ehemann, als eine Ehefrau, als ein Kind leben sollen. Wie sollen wir als Christ an unserem Arbeitsplatz oder als ein Bürger unserer Nation zu leben? Wie sieht es aus? Und das ist der angewandte Glaube. Das ist, wie wir unseren Glauben anwenden. Das steht in diesen drei Kapiteln, die jetzt hier folgen. Der Anfang vom Kapitel 4 ist dieser Anfang von unserem, davon, Also mein zweiter Punkt ist so der erste Punkt von dem, was Paulus jetzt dann sagt, wie wir miteinander leben sollen. Nämlich, wir sollen miteinander auskommen. Und das sind drei Punkte, die er jetzt sagt, mit aller Demut, mit Sanftmut und Langmut, einander ertragenden Liebe. Wir sollen miteinander auskommen. Und es sind drei Attribute, drei Eigenschaften, die in diesem Vers genannt werden, die uns helfen, miteinander auszukommen. Das erste Attribut ist Demut. Das bedeutet, dass wir uns selbst niedrig finden. Es bedeutet nicht, uns höher zu denken von uns, als wir sind. Und wir wissen es. In unserem Fleisch, da sind wir ganz natürlich stolz. Und der Heilige Geist ist es, der Demut bewirkt. Und es ist interessant, aber Demut ist essentiell für Einheit. Stolze Menschen können sich nicht einigen. Demut ist essentiell, ist notwendig für Einheit. In dem Buch der Sprüche sagt er mindestens dreimal, dass Demut vor Ehre kommt. Und der Apostel Petrus hat da auch noch ein bisschen das weiter ausgeführt in 1. Petrus Kapitel 5, wenn ihr dort rein macht, wenn ihr dort reinschlagt, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5 bis 6, spricht Petrus ein bisschen weiter dort über diese Demut. 1. Petrus 5, Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Vielleicht ist es das, was die Sprüche im Sinn hatten, wenn sie sagten, dass Demut vor Ehre kommt. Die Ehre, die kommt, ist die Ehre, die von Gott kommt, wenn er uns erhöht. Das ist die richtige Zeit. Aber erst kommt Demut. Erniedrigung. Sich selbst erniedrigen. Also wenn wir jetzt hier am Anfang stehen von dieser angewandten Glaubenslehre im Epheserbrief, dann ist es das Erste, was wir hören, ist Demut. Und dasselbe passiert auch im Römerbrief. Wenn wir dort eine der ersten Sachen, die Paulus dort sagt in Römer 12, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Warum ist die Demut so wichtig? Warum ist es so eine wichtige Sache, dass er anfängt damit zu reden, wenn er über das christliche Leben redet? Es gibt zwei Gründe, mindestens. Erstens, weil ohne Demut die Einheit nicht überleben kann. Das ist Nummer eins. Ohne Demut kann die Einheit nicht überleben. Zweitens, wir alle sind so einfach im Stolz verfangen, dass wir Demut brauchen. Wir, so schneller als wir denken, schneller als wir wollen, sind wir verfangen in Stolz. Deswegen ist die Demut so wichtig. Wenn wir Demut praktizieren, dann imitieren wir Christus. Versteht ihr? Wir ahmen unseren Retter nach, unseren Jesus, Philipper 2, wenn wir demütig sind. Das zweite Attribut ist, wird hier Sanftmut in meiner Bibel genannt. Gentleness, das ist sowas wie Freundlichkeit auch. dasselbe Konzept der Freundlichkeit kommt auch in der Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5. Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Diese Liste der Frucht des Geistes und ist ein Gegenteil und ist der Gegensatz von der Frucht des Fleisches, die Werke des Fleisches, die davor stehen. Und unter denen steht Feindschaft, Streit, seht ihr, wie das da entgegensteht? Diese Dinge, die wir dort sehen, in den Werken des Fleisches, die sind einfach. Es ist leicht, Streit zu haben oder Zorn, Zank, Zwietracht. Das sind Dinge, da brauchen wir kein Training dafür. Das ist ganz einfach für uns, da fallen wir sehr leicht hinein. Aber im Gegensatz dazu, in diesem Gegenteil der Sanftmut, der Freundlichkeit, das ist schwierig. Das tut der Heilige Geist für uns. Viele von euch sind in einem militärischen Kontext angestellt. Deswegen möchte ich noch eine zweite Sache sagen zu all den Männern und den Jungen, die hier sind. Aber es betrifft eigentlich alle Männer, Frauen, Jungen, Mädchen. Sanftmut ist nicht Schwachheit. Freundlichkeit ist nicht Schwachheit. Sanftmut ist wirklich Stärke, um ehrlich zu sein. Demut und Sanftmut, das sind keine Dinge, die von vielen irgendwie bewundert werden, wo jeder in der Welt das haben möchte. Auch in der alten griechischen Welt wurden Demut und Sanftmut nicht irgendwie bewundert, auch nicht in unserer Welt heute. Aber sie sind sehr wertvoll für Gott. Er ehrt diese Dinge und er freut sich, diese Dinge an seinen Kindern zu sehen. So. Demut, Sanftmut und dann Langmut oder Geduld. Er sagt hier, Makothumia auf Griechisch. Jemand, der schnell in Ärger fällt, sein Temperament verliert, dann nennen wir sie irgendwie, auf Englisch nennen sie dann dass er ein kurzes Temperament hat. Und dieses Wort bedeutet, dass jemand ein langes Temperament hat, dass jemand langsam ist zum Zorn. Deswegen heißt es im Deutschen dann Langmut, diese Geduld. Dass jemand, der emotional ruhig bleibt, auch wenn er provoziert wird, der sich nicht beschwert, der diese Geduld zeigt, diese Langmut zeigt, ohne davon irritiert zu sein oder sich zu beschweren von dem, was passiert. Manchmal der vielleicht auch viele wiederholte Angriffe ertragen muss. Petrus ging zu Jesus und hat ihn gefragt, wie oft muss ich vergeben? Muss ich siebenmal vergeben? Und Jesus sagt, nein, nicht nur siebenmal. Ich sag 70-mal siebenmal. Das ist die Art von Geduld, von Langmut, die wir anstreben sollten. Also haben wir jetzt Demut, Sanftmut und Langmut. Diese sind Möglichkeiten, Werkzeuge, durch die wir durch die Kraft des Heiligen Geistes miteinander auskommen können. Und es wird hier in diesem Vers herausgestellt. Mit Demut, Sanftmut, Langmut einander ertragend. Christen müssen Demut praktizieren. Und wenn ihr auch ein echter Christ seid, dann wollt ihr es praktizieren. Wenn es keinen Wunsch in eurem Herzen gibt, demütig zu sein, geduldig zu sein, langmütig und sanftmütig zu sein, diese Charakteristiken zu haben, dann müsst ihr euch fragen, bin ich wirklich im Glauben? Bin ich wirklich in Christus, wenn ich keinen Wunsch, kein Verlangen danach habe, geduldig zu sein, sanftmütig zu sein, langmütig zu sein? Freundlichkeit und besonders Langmut, die kommen dann zum Tragen, wenn jemand nicht die Frucht des Geistes zeigt. Könnt ihr euch eine Gemeinde vorstellen, wo jeder jeden Sonntag kommt und jeder in perfekter Weise die Frucht des Geistes zeigt? Das wäre doch wunderbar, oder? Und niemand müsste eigentlich diese ganzen Dinge zeigen, weil sie werden doch genau dann wichtig, wenn jemand es nicht tut. Dann werden diese Qualitäten kommen dann wirklich zum Vorschein. Und deswegen müssen wir einen Realitätscheck machen sozusagen. Wir leben gar nicht in einer perfekten Welt. Und wir beten auch Gott nicht an in einer perfekten Gemeinde. Die CFC ist nicht die perfekte Gemeinde. Die Gemeinde, wo meine Frau und ich jetzt anbeten, ist nicht die perfekte Gemeinde. Ihr werdet nie eine finden, weil jede Gemeinde voll ist mit Sündern. Und als Sünder. Aber es sind Sünder, die von Jesus, von Gott erlöst wurden und die dazu berufen sind, einander zu ertragen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Wir sollen den Frieden bewahren. In Vers 3. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Das, was er liest aus der ESV und dort das erste Wort, das Eager. In fast jeder Bibel ist das ein bisschen andere Übersetzung, weil das im Griechischen so eine große Bandbreite gibt an Bedeutungen, die wir damit übersetzen können. Deswegen gibt es hier verschiedene Bedeutungen von dem mit dem euch befleißigend, dieser Anfang. Dass ihr euch bemüht, dass ihr jede Bemühung eingeht, jeden Aufwand treibt, dass ihr da eifert. Es braucht Einsatz. Es funktioniert nicht einfach so von alleine, dass wir den Frieden halten, dass wir die Einheit des Geistes bewahren im Band des Friedens. Es ist eine hohe Priorität für das Volk Gottes, dass wir diesen Frieden bewahren, dass wir Einheit bewahren. Was sagt der Text? Bewahrend das Band des Friedens. Manchmal, also was bedeutet das? Das heißt, dass manchmal ist diese Einheit fragil. Manche sagen vielleicht sogar oft, ist es fragil, ist es leicht zu zerstören. Es ist eine delikate Sache. Es ist einfach zu zerstören. Und das Zweite ist, wenn wir die Einheit zerstören können, dann muss sie auch existieren. Es gibt sie. Du kannst nicht etwas bewahren, das es gar nicht gibt. Und deswegen, wenn ihr jetzt durch diesen Brief von Paulus an die Epheser schaut, dann seht ihr diese Einheit, diese Idee von Einheit, die dort immer wieder kommuniziert wird. Immer und immer wieder. Ich möchte euch nur ein Beispiel geben. Wenn ihr nach Epheser 2 schaut. Epheser 2, Vers 14. Und hier ist der Kontext, dass Paulus zu einer Gemeinde spricht, die manche Juden und manche Heiden in sich hat. Also eine gemischte Gemeinde aus verschiedenen Hintergründen, die aus verschiedenen Gründen einander früher hassten. Und jetzt miteinander anbeten. Und deswegen in Epheser 2, Vers 14 sagt er, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei Friedensschriften in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Seht ihr diese Einheit, das Einssein, das hineingewoben ist in das, was die Kirche ist. Und das ist eine besondere Art von Einheit. Das ist die Einheit des Geistes. Gott, er selbst, der Heilige Geist, ist der Autor dieser Einheit. Und mit seiner Hilfe kann dieser selbe Geist, diese Einheit des Geistes sollen wir bewahren. Natürlich bedeutet es nicht, dass es eine Einheit zu jedem Preis ist. Das bedeutet nicht, dass alles geht. Also eine alles ist erlaubt Einheit. Nein, es ist die Einheit des Heiligen Geistes und der wird auch der Geist der Wahrheit genannt. Diese Einheit kann nicht auf Kosten der Wahrheit gehen. Aber diese Einheit ist eine essentielle Sache in der Kirche, notwendig. In Römer 12, Vers 5 steht, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Lass mich mit ein paar Anwendungspunkten schließen. Erstens, wir haben diese Herausforderung vor uns, diese Aufforderung, dass wir die Einheit der Gemeinde fördern sollen, aber dass wir es balancieren sollen, dass wir würdig wandeln sollen und dass wir aber auch den Frieden bewahren sollen. Es ist manchmal eine Herausforderung, die wir alle teilen, dies auszubalancieren. Einzeln als Individuen, aber auch als Kirche. Wir werden berufen zur Reinheit und zur Heiligkeit und auf der anderen Seite zur Einheit. Wenn ich daran denke, dann gehen meine Gedanken an die Versprechen, die jeder als Mitglied gemacht hat hier, der zu einer PCA gehört, zu einer presbyterischen Gemeinde. Was sind diese Versprechen? Ihr habt gesagt, wenn ihr Mitglieder seid, und viele sind Mitglieder, die hier sitzen, dann habt ihr versprochen, dass ihr die Reinheit und den Frieden studieren wollt. Und jetzt, da seht ihr es wieder. Es sind diese beiden Sachen, die wir ausbalancieren müssen. Wir wollen auf der einen Seite lehrmäßige und moralische Reinheit in der Kirche. Und zur selben Zeit müssen wir aber auch tolerieren und einander ertragen in Liebe. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Verpflichtung. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen möchte ich euch herausfordern, auszubalancieren und diese Mitgliedsversprechen, selbst wenn ihr kein Mitglied seid, einzuhalten, dass ihr dies ausbalanciert zwischen diesen beiden Aspekten. Und dann am Schluss noch eine Anwendung. Wandelt würdig. Wenn ihr euch selbst einen Christen nennt, dann müsst ihr leben wie einer. Wenn du ein Erbe der Herrlichkeit bist und ein Zugehöriger zu Gottes Königreich, dann müsst ihr auch so leben. So, wie könnt ihr das tun? Ihr könnt es nur tun durch das wunderbare Evangelium von Jesus Christus. Sein Geist produziert Frucht in uns. Und es schließt Freundlichkeit und Geduld mit ein. Sanftmut und Langmut. Christus produziert Frucht in uns. Sein Geist. Und gibt uns Kraft. Er gibt auch die Einheit in der Kirche und gibt uns die Kraft, es zu bewahren. Es ist nicht das, was wir selbst tun können. Sein Geist gibt uns die Kraft, dies zu bewahren. Zu der Ehre und der Herrlichkeit von unserem wunderbaren Erretter. Und er ist würdig dieser Ehre. Christus, Christen, ihr seid berufen, ein heiliges Volk zu sein. Und deswegen müssen wir Einheit und Reinheit zeigen. Das ist das Mandat, das Christus seiner Kirche gegeben hat auf der ganzen Welt. Und das ist auch mein Gebet für die Covenant Fellowship Church, für CFC, für die Bundesgemeinschaftsgemeinde. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Danke, dass du uns berufen hast mit so einer wunderbaren Berufung. Wir schauen zu dir, Herr, weil wir wissen, dass die Kraft nicht in uns ist. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns durch deinen heiligen, allmächtigen Geist die Kraft gibst, das zu tun. Wir bitten, dass unser Retter, unser lieber Herr Jesus Christus, alle Ehre dafür bekommt. Wir beten in seinem Namen. Amen.